NDR Info. Das Forum.
Heute mit der Sendung "Wenn Mächtige kalte Füße kriegen: Die Panama Papers und die Folgen". Die Panama Papers haben international großes Aufsehen erregt und viele Prominente sowie Staats- und Regierungschefs an den Pranger gestellt. Ein Ministerpräsident, jener von Island, ist über ein Schwarzgeldkonto in Panama gestolpert und verlor sein Amt. Andere sind in Erklärungsnot und treten die Flucht nach vorne an. Weitere blockieren den Begriff Panama Papers im Internet oder sprechen von einer westlichen Medienattacke. Und das Steuerparadies selbst? Zumindest will Panama für mehr Transparenz sorgen. Über die Reaktionen auf die Recherche des Internationalen Konsortiums investigativer Journalisten, an der Kollegen von NDR Info beteiligt waren, berichten Kersten Mügge und Jan-Lukas Strotzig.
Am Anfang stand eine einfache Frage in einer anonymen Nachricht an die Süddeutsche Zeitung, geschrieben von einer Person, die sich den Namen John Doe gab. Interessiert an Daten? Ich teile gern, hieß es da.
Wir haben sofort geantwortet, ja, wären wir. Und dann ging es noch so ein bisschen hin und her, bis so langsam sich herausgestellt hat, worum es ganz genau geht.
Sagt Bastian Obermeier, Investigativreporter der Zeitung. Zusammen mit seinem Kollegen Frederik Obermeier war er schon an mehreren internationalen Rechercheprojekten beteiligt, bei denen sie mit großen Datenmengen gearbeitet haben. Dieses Mal stellten sie schnell fest, dass das Datenleck alles bisher Dagewesene übertrifft.
Wie aufwendig es wird, haben wir schon daran gemerkt, dass wir anfangs gesagt haben, wir speichern das Zeug jetzt mal auf einer echt großen Festplatte, so mit 500 Gigabyte. Und dann war die zu klein. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen auf Nummer sicher und kaufen 1 Terabyte. Und dann war das auch zu klein. Und so ging es ja dauernd weiter, weil die Daten immer mehr und mehr wurden.
Die Person, die sich John Doe nennt, will für die Daten kein Geld. Sie möchte nur, dass die Ergebnisse der Recherche auch im Ausland veröffentlicht werden. Die SZ-Reporter wandten sich an das Internationale Konsortium investigativer Journalisten, ICIJ, in Washington. Das hat dann Medien aus aller Welt in die Recherche eingebunden, darunter auch NDR Info. Am Ende sind es mehr als 370 Reporter aus 78 Ländern. Das ist die größte gemeinsame Recherche, deren Ergebnisse zeitgleich unter dem Titel Panama Papers veröffentlicht wurden.
20 Uhr, Hamburg. Ranghohe amtierende Politiker sowie Prominente in aller Welt sind in Geschäfte mit Briefkastenfirmen verstrickt. Das geht aus Daten hervor.
Confidential documents leaked from a law firm in Panama.
140 políticos y cargos públicos de todo el mundo.
Die Staatsanwaltschaft des mittelamerikanischen Landes hat inzwischen Ermittlungen eingeleitet.
A leak of over 11 million documents.
Er hat Maule snerti han og ríkisstjórnina meira en umræðan gaf til kynna.
In den Monaten zuvor während der Recherche entdecken die Journalisten die Namen von Politikern und Betrügern, von Sportlern und Drogenbaronen, von Prominenten und Waffenhändlern. Sie finden heraus, wie ihnen Helfershelfer in namhaften Banken ihre Geschäfte ermöglichen. Insgesamt sind es Daten zu 214.488 Firmen, registriert in fast allen Steuerparadiesen der Erde. Die Firmen wurden registriert von der Kanzlei Mossack Fonseca aus Panama, einem der größten Dienstleister für Briefkastenfirmen der Welt.
In offiziellen Handelsregistern von Steuerparadiesen ist die Identität der wahren Eigentümer einer Briefkastenfirma nicht herauszufinden. Dort stehen nur die Namen von Strohleuten, sogenannten Scheindirektoren. Mossack Fonseca setzt dafür oft eigene Mitarbeiter ein. Eine langjährige Mitarbeiterin der Kanzlei war in 30 Jahren Direktorin von mehr als 25.000 Firmen. Nur auf dem Papier selbstverständlich. Die wahren Eigentümer erhalten von den Scheindirektoren eine Vollmacht und können dann im Namen ihrer Briefkastenfirma Geschäfte machen. Trotz der großen Menge interner Unterlagen wie E-Mails, Verträge und Abrechnungen ist es nicht in jedem Fall möglich, genau zu sagen, welchen Zweck der Eigentümer mit seiner Firma verfolgt hat. Aber eines ist klar, das, was er tut, soll meist nicht öffentlich werden.
Panama City liegt an der Pazifikmündung des Panama-Kanals, dem wichtigsten Wirtschaftsfaktor des Landes. Wolkenkratzer bilden eine beeindruckende Skyline. Sie zeigen, Panama ist auch eines der wichtigsten Finanzzentren Mittel- und Lateinamerikas. In einem der eher unscheinbaren Hochhäuser residiert Mossack Fonseca. Das Unternehmen trägt den Namen der beiden Gründer, Ramón Fonseca ist ein in Panama geborener Anwalt und politisch gut vernetzt. Bis vor kurzem war er auch einer der wichtigsten Berater des Präsidenten des Landes, Juan Carlos Varela. Jürgen Mossack stammt aus Deutschland. In den 60er Jahren ist er als junger Mann mit seiner Familie eingewandert. Er habe sich einen tadellosen Ruf erarbeitet, sagt Adolfo Linares, der frühere Präsident der Handelskammer Panamas.
Jürgen Mossack ist ein exzellenter Anwalt. Ich kenne ihn persönlich sehr gut. Er hat eine sehr erfolgreiche Kanzlei aufgebaut und ist ein wertvolles Mitglied der panamaischen Gesellschaft.
Der gute Ruf gründet sich auch darauf, dass der Staatshaushalt Panamas von den Aktivitäten Mossack Fonsecas und anderer Anbieter von Offshore-Firmen profitiert.
Das ist definitiv ein Milliardengeschäft. Aber in der Branche gilt in erster Linie eins: Diskretion. Und darunter fallen auch Umsatzdaten.
Sagt ein Brancheninsider, der es wissen muss und der nicht erkannt werden will. Seine Stimme ist nachgesprochen. Jede Briefkastenfirma kostet pro Jahr mehrere hundert Euro Gebühren. Ein Teil davon geht an die Firma, die sie registriert hat. Ein anderer Teil fließt als Gebühr an den Staat, in dessen Handelsregister sie eingetragen ist. Dem Insider zufolge verdient Panama an dem Geschäft mit Briefkastenfirmen etwa 120 Millionen Dollar pro Jahr. Viel Geld für ein kleines Land mit 3,3 Millionen Einwohnern. Adolfo Linares kann daran nichts Verwerfliches finden.
Das ist ein legales Geschäft wie jedes andere auch. Es ist so, als wenn man Schuhe kauft. Jeder hat das Recht, seine Finanzen so zu organisieren, wie es am besten passt. Sie machen das, ich mache das, jeder macht das. Daran ist nichts Zynisches oder Kritisches.
So there's nothing cynical nor critical into that activity.
Das, was der frühere Handelskammerpräsident als etwas ganz Normales darstellt, wird international seit einiger Zeit bekämpft. Die großen Industrienationen versuchen, grenzüberschreitende Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu unterbinden. Ein Instrument ist der automatische Informationsaustausch der Finanzbehörden, der bald in Kraft treten soll. Panama will sich daran aber nicht beteiligen.
Panama glaubt nicht an den automatischen Informationsaustausch, weil es grundlegende Prinzipien der Menschenrechte verletzt. Wir sind Menschen und das wichtigste Recht ist das auf Privatsphäre.
Dieses Verständnis des Rechts auf Privatsphäre und das wirtschaftliche Interesse Panamas sind die Garantien, dass trotz aller Bemühungen aus dem Ausland die Eigentümer einer Briefkastengesellschaft und ihr Vermögen geschützt bleiben. Das gilt auch für jedes andere Steuerparadies der Welt. Jack Blum, einer der führenden Experten für Finanzkriminalität in den USA, hat ein klares Bild von Firmen wie Mossack Fonseca.
Diese Menschen machen ausdrücklich ein Geschäft mit Leuten, die nicht das Richtige tun und Geld außerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes bringen. Das unterläuft das Recht überall auf der Welt. Für mich ist das einfach unethisch.
Durch die Enthüllungen der Panama Papers fühlen sich viele ertappt. In den Daten lassen sich allein die Namen 12 aktueller oder früherer Staats- und Regierungschefs, 128 weiterer amtierender und ehemaliger Politiker oder hochrangige Repräsentanten aus Amerika, Asien, Afrika und Europa verifizieren. Außerdem enthalten die Dateien Informationen über 29 Milliardäre, die auf der Liste der 500 reichsten Menschen der Welt stehen. In den Panama Papers tauchen auch viele unbekannte Personen auf, die offensichtlich etwas zu verschleiern haben. Auf Anfrage reagieren manche gar nicht, andere einsilbig. Wenige versuchen, in ausführlichen Hintergrundgesprächen ihre Sicht der Dinge darzulegen. Einige Politiker treten auch die Flucht nach vorn an, hoffen vielleicht, so der Berichterstattung den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Schon knapp eine Woche vor der weltweiten Veröffentlichung der ersten Rechercheergebnisse warnt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor einer Medienattacke. Am Tag nach der Veröffentlichung der Recherchen legt Peskow in einer telefonischen Pressekonferenz nach.
Wir kennen diese angeblichen Journalisten sehr gut. Da sind sehr viele Ex-Mitarbeiter des CIA und andere Geheimdienste dabei. Wir wissen auch, wer diese Organisation finanziert. Sie scheuen sich nicht davor, sich etwas auszudenken oder zu mogeln.
Die Recherchen in den Panama Papers können das Geheimnis nicht lüften, wie reich der russische Präsident Wladimir Putin wirklich ist. Zweifel bleiben allerdings, dass er nur, wie behauptet, von dem bescheidenen Präsidentensalär von 90.000 Euro im Jahr lebt. In den Panama Papers finden sich aber gleich mehrere enge Vertraute Putins, die Inhaber von Offshore-Firmen sind. Einer von ihnen ist Sergei Roldugin.
In Russland ist Sergei Roldugin bekannt als Cellist und Gründer des Hauses der Musik in St. Petersburg. Er ist einer der engsten Freunde Putins und Taufpate seiner ersten Tochter. Aber eines will er nach eigener Aussage nicht sein: Geschäftsmann. Dennoch besitzt Roldugin, das belegen die Mossack-Fonseca-Unterlagen, zwei Briefkastenfirmen. Gesteuert hat er die Gesellschaften offensichtlich nicht selbst. Häufig läuft die Korrespondenz über die Bank Rossiya. Sie gilt als kremlnah. In der Krim-Krise 2014 hat die US-Regierung deswegen das Vermögen der Bank eingefroren. Für Mossack Fonseca wäre sie deshalb ein heikler Kunde. Ist Sergei Roldugin also nur ein Strohmann für eine Putin-nahestehende Bank? Es deutet vieles darauf hin, aber einen Beweis gibt es nicht. Roldugins Firmen gehören zu einem Netzwerk, zu dem weitere Putin-Freunde zählen. Insgesamt wurden den Recherchen zufolge über dieses Netzwerk 2 Milliarden Dollar geschleust. Zum Beispiel der Handel mit Krediten, erhebliche Beteiligungen an russischen Firmen sowie Aktien- und Optionsgeschäfte.
Der Journalist Roman Anin arbeitet für die Novaya Gazeta. Die Zeitung ist Partner in den Panama Papers.
Putin betont immer wieder, dass er Offshore ablehnt und dass seine Freunde patriotische Geschäftsleute sind, die für Russland arbeiten. In den Daten sehen wir aber, das ist eine Lüge. Freunde von ihm sind Offshore tätig. Wir können zum ersten Mal sagen, dass es Journalisten aus aller Welt gelungen ist, ganz nah an das Geld des russischen Präsidenten heranzukommen.
Der Kreml steckt nun in einem Dilemma. Kritik am ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, der ebenfalls eine Briefkastenfirma bei Mossack Fonseca besitzt, verbietet sich.
Als im August 2014 der Krieg in der Ukraine im Gang war, ging Poroschenko offshore. Dem Präsidenten gehört eine große Schokoladenfabrik. Bei seiner Wahl hatte er versprochen, er wolle Oligarchen entmachten und sein Wirtschaftsimperium verkaufen. Zu der von ihm gegründeten Offshore-Gesellschaft erklärte sein Sprecher, sie sei Teil eines Prozesses, Poroschenkos Vermögen in einen Trust zu übertragen. Sie sei nie ein Geheimnis gewesen. Das heißt, Steuern sollen keine hinterzogen worden sein. Dennoch fordert die Opposition im ukrainischen Parlament eine Untersuchung und ein Amtsenthebungsverfahren gegen Poroschenko.
Vor dem Parlament in der isländischen Hauptstadt Reykjavik demonstrieren am Tag nach der Veröffentlichung der Panama Papers 12.000 Menschen. Eine so große Demonstration hat Island seit der Finanzkrise nicht mehr erlebt. Damals waren gleich mehrere Banken des Landes pleite gegangen. Die Frage, wie die Gläubiger entschädigt werden, war das bestimmende Thema der vergangenen Jahre. 3 Wochen zuvor haben Fernsehreporter aus Schweden und Island einen Interviewtermin mit Premierminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Auf die Frage, ob er selber Offshore-Firmen besitzt, druckst der Premierminister herum, legt sich dann aber fest.
Ich habe immer mein ganzes Vermögen und das meiner Familie bei der Steuer angegeben. Daher kann ich bestätigen, ich habe kein Vermögen versteckt.
Daraufhin fragen die Journalisten nach.
Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Vintris?
Herr Premierminister, was können Sie mir über eine Firma namens Vintris sagen?
Eine Firma, wie soll ich sagen, die in Verbindung mit einer Firma steht, in der ich im Vorstand war. Sie hatte ein Konto, das, wie ich sagte, das in meiner Steuererklärung stand. Ich wundere mich über Ihre Frage. Es ist, als würden Sie mich beschuldigen.
Gunnlaugsson steht auf, bricht das Interview ab.
Dem Showdown geht eine monatelange Recherche voraus. Der isländische Journalist Johannes Christiansson hat alle Fälle von Isländern, die eine Offshore-Firma bei Mossack Fonseca haben oder hatten, untersucht. Er findet gleich mehrere Minister, hochrangige Politiker und Wirtschaftsbosse. Im Fall des Premierministers geht es nicht nur um die Frage, ob er Steuern hinterzogen hat.
Ein Dokument zeigt, dass der Premierminister von Island seiner Frau seinen Anteil an der Offshore-Gesellschaft Silvester 2009 verkauft hat. Er wurde im April 2009 ins Parlament gewählt und hat seinen Anteil von 50% an der Offshore-Gesellschaft in Panama nicht offengelegt.
Dies wäre nach den Transparenzregeln des Parlaments aber notwendig gewesen. Niemand wusste, dass der Minister eigene Interessen hat, wenn es darum geht, wie Gläubiger der Pleitebanken des Landes entschädigt werden.
Ich denke, Island ist ein großartiges Beispiel, wie die Offshore-Welt arbeitet. Island ist ein kleines Land und wir kennen die Hauptakteure. Man kann hier das gleiche Muster erkennen, was Firmen und reiche Leute tun, um ihr Geld zu verstecken.
Die Botschaft ist bei den Isländern angekommen. Die Demonstrationen haben Sigmundur David Gunnlaugsson zum Rücktritt gezwungen.
Die Welt der Fußballfunktionäre macht schon seit Jahren mit Affären von sich reden. Die UEFA Champions League ist, was die Vermarktung von TV-Rechten angeht, ein weltweit gefragtes Produkt. Ein Geschäft wirft, so zeigen es die Panama Papers, ein fragwürdiges Licht auf die UEFA. Belastet wird dadurch ein Mann, der angetreten ist, den Weltfußball aus den Negativschlagzeilen zu holen. Der frisch gewählte Präsident der FIFA, Gianni Infantino.
La FIFA passait des moments tristes.
Die FIFA hat harte Zeiten, eine Zeit der Krise durchgemacht. Aber das ist jetzt vorbei. Wir werden Reformen selbstverständlich umsetzen.
2006, als Gianni Infantino noch Leiter der Rechtsabteilung der UEFA war, hatte er einen Vertrag abgezeichnet. Darin ging es um die Fernsehrechte an der Champions League für Ecuador. Käufer war eine Offshore-Gesellschaft namens Cross Trading, die die Rechte für fast den dreifachen Wert an einen TV-Sender weiterverkaufte. Die Offshore-Firma gehörte den südamerikanischen Rechtehändlern Hugo und Mariano Jinkes. Beide stehen seit dem vergangenen Jahr in den USA unter Anklage. Sie sollen beim Ankauf von Fernsehrechten Verbandsfunktionäre bestochen haben. Ob auch in diesem Fall, ist offen. Infantino teilt nach Veröffentlichung der Rechercheergebnisse schriftlich mit:
Ich habe niemals persönlich mit Cross-Trading oder ihren Eigentümern verhandelt, weil der Verkaufsprozess von der Agentur Team Marketing im Auftrag der UEFA abgewickelt wurde.
Wenige Stunden später durchsucht die Schweizer Bundespolizei die UEFA-Zentrale. Es besteht der Verdacht der ungetreuen Geschäftsbesorgung oder der Untreue. Aber der, so heißt es in einer Mitteilung, richte sich nicht gegen eine bestimmte Person. Damit auch nicht gegen Infantino. Dennoch stehe der neue Chef des Fußball-Weltverbandes jetzt in schlechtem Licht da, meint der frühere Mediendirektor der FIFA, Guido Tognoni.
Gianni Infantino ist mit einem sehr hohen Anspruch in sein Amt gestartet. Was jetzt passiert, ist für ihn natürlich eine ganz extrem schlechte Situation. Er wird mit den gleichen Vorwürfen konfrontiert wie sein Vorgänger. Seinem Vorgänger hat das Amt gekostet.
Putins Freunde, Ministerpräsident Gunnlaugsson und die FIFA. Das sind nur die besonders spektakulären Fälle der Panama Papers-Recherchen. Darüber hinaus nutzen Wirtschaftsbosse, Kleinunternehmer, Ärzte und Professoren die Dienste von Mossack Fonseca, ebenso wie Diktatoren und Finanziers von Terrororganisationen. Mindestens 22 Personen, die auf Sanktionslisten der USA oder der EU stehen, sind mit Offshore-Gesellschaften in den Daten zu finden.
Mit der Veröffentlichung der Panama Papers hat in Deutschland eine intensive Diskussion darüber eingesetzt, ob es deutschen Bürgern verboten werden soll, Briefkastenfirmen zu gründen und ob Steuerhinterziehung härter bestraft werden muss. Soll Banken, die Offshore-Firmen vermitteln, die Banklizenz entzogen werden? Viele Vorschläge werden schnell wieder in der Versenkung verschwinden. Letztlich können nur gesetzliche Änderungen in Ländern wie Panama das System der Offshore-Firmen beenden. Dazu gehört auch das Abkommen zum automatischen Informationsaustausch zwischen Finanzbehörden, das in Panama noch als Verstoß gegen Menschenrechte verstanden wird.
Tatsächlich kommt Bewegung in die Politik Panamas. Präsident Juan Carlos Varela, dessen enger politischer Berater Ramon Fonseca noch bis vor kurzem war, hat eine Expertenkommission eingesetzt. Sie soll über Transparenz im Finanz- und Rechtssektor beraten und derzeitige Praktiken einer eingehenden Prüfung unterziehen.
In der Reihe Das Forum hörten Sie: Wenn Mächtige kalte Füße kriegen, die Panama Papers und die Folgen. Eine Sendung von Kersten Mügge und Jan-Lukas Strotzig. Redaktion: Wolfgang Heinemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.